2024 wird ein Superwahljahr und die Medien sind nicht in der besten Verfassung. Der RBB kämpft mit den Folgen eines Skandals. Die Zeitungen kämpfen um Leserinnen und Leser. Immer mehr Menschen informieren sich nur noch über Telegram-Kanäle oder über WhatsApp-Gruppen. Sie tun das, weil sie den professionellen Medien nicht mehr glauben. Der Osten und die Medien, woher kommt das Misstrauen und was bringt Verständigung? Darüber sprechen wir im Muskauer Salon Talk. Mit dabei der Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, Oliver Haustein-Tesmer, der Medienjournalist Peter Stavovi und die Buchautorin Jasna Zajcek. Mein Name ist Christine Keilholz. So, ja, und dann fangen wir gleich mal an. Ich fange mal mit Ihnen an, Oliver Haustein-Tesmer. Medienvertrauen, viel Misstrauen. Es ist ja tatsächlich so, das sagen viele Studien, in Ostdeutschland ist das Vertrauen in die Medien geringer. Jetzt gibt es natürlich viele Untersuchungen, Studien darüber, warum das so ist und viele Bücher sind darüber ja schon geschrieben worden. Aber ich würde jetzt einfach mal wissen, wie ist es denn da jeden Tag mitzuarbeiten mit diesem Wissen, dass das Vertrauen nicht so groß ist, jeden Tag wieder ein Produkt zu machen, eine Tageszeitung für die Menschen in einer bestimmten ostdeutschen Region?
Es ist schon so, dass Journalistinnen und Journalisten sich natürlich das Vertrauen ihrer Leserinnen und Leser oder ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer verdienen müssen in gewisser Weise. Nicht? Das heißt, das funktioniert ja nur, wenn Journalistinnen und Journalisten auch vertrauenswürdig berichten, nämlich unabhängig zum Beispiel, überparteilich, nicht an Interessenverbände geknüpft. Und das ist eben das Handwerk. Und darauf kommt es erstmal an. Und ich glaube, die meisten Menschen, die jetzt mit der Lausitzer Rundschau zu tun haben, zum Beispiel hier in der Region um Bad Muskau, aber auch im Brandenburger Teil der Lausitz, die wissen auch, dass sie sich darauf verlassen können, was wir machen, dass das Hand und Fuß hat und dass das Handwerk ist. Und das spiegelt auch eigentlich das Feedback, das wir bekommen, wenn wir im Gespräch sind. So, das ist die gute Sache, aber es gibt auch die andere Seite, nämlich die, dass sich Misstrauen wirklich massiv geäußert hat in den letzten Jahren. Und das will ich auch nicht verschweigen. Und das tut auch manchmal echt weh, also wenn Leute dich mit Lügenpresse diffamierend beschimpfen zum Beispiel. Nicht? Da bin ich wirklich empfindlich bei diesen Dingen, weil das ein Begriff ist, der eben aus der Diktatur herrührt und den die Nazis schon missbraucht haben, um eben ihnen unangenehme, noch nicht gleichgeschaltete Medien einfach zu diffamieren und schlecht zu machen. Und das sollte man einfach wissen, bevor man so ein Wort in den Mund nimmt. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn Sie sich angucken, was manchmal unter einem Facebook-Post oder so zu journalistischen Inhalten gepostet wird, welche unfassbare, beleidigende und auch wirklich arg verletzende Grundhaltung da manchmal hintersteht. Ich habe überhaupt nichts gegen Meckern. Nicht? Das muss sein. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht in der Lausitz und alle sind hier so ein bisschen so, ja, wenn das irgendwie ganz gut läuft, dann sagt man, boah, das ist so. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, nicht zu kritisieren zu dürfen, sondern es geht darum, dass man sich klar sein muss, dass ein Miteinander nur möglich ist und aus Fehlern lernen auch nicht. Journalistinnen und Journalisten machen Fehler, wenn man auch das Vertrauen hat, dass man dann miteinander ins Gespräch kommt. Und da sind wir wieder beim Punkt Vertrauen. Nicht? Und es ist eine beidseitige Angelegenheit. Und ich wünsche mir manchmal, dass es einfach da auch wieder mehr Zutrauen gibt an uns Journalistinnen und Journalisten, dass wir den Job gut machen.
Nun ist es ja so, dass gerade von den regionalen Tageszeitungen, gerade in Ostdeutschland, wird natürlich immer erwartet, dass sie so die letzte Bastion für die regionale Öffentlichkeit sind. Jetzt erleben wir ja gerade die große Transformation der Öffentlichkeit. Peter Stavovi, gibt es eigentlich die Öffentlichkeit noch? Man hört immer so viel von Teilöffentlichkeiten oder mal anders gefragt, wen rufe ich denn zum Beispiel an, wenn ich die Lausitz sprechen möchte?
Ja, das weißt du ja besser als ich. Dann rufe ich Christine Keilholz an und frage, wie die Stimmung in der Lausitz ist.
Das ist ein guter Anfang, danke.
Hallo und schönen guten Abend auch und danke schön für die Einladung von meiner Seite. Tatsächlich ist dieses Konstrukt Öffentlichkeit ja nicht fassbar so richtig. Ne? Es gibt eine öffentliche Meinung, die hat sich früher, vor 15 bis 20 Jahren, als es diese digitalen Medien noch nicht gab, primär eben über die Medien verbreitet. Ich glaube, ich habe 2011 das Buch Medien in Sachsen damals geschrieben und da habe ich dann reingeschrieben, dass sich manche Journalisten aufführen wie Volksvertreter ohne Wahl, weil sie sich einfach so ein bisschen auch zu Richtern aufgeschwungen hatten. Und ich weiß gar nicht, wie viele wohlwollende Stimmen ich dann auch aus der Politik bekommen habe, dass es endlich mal jemand sagt, ne, dass sie sich ja benehmen. Und da gab es dann auch so Methoden wie, ein Journalist ist immer auf der Suche nach einem exklusiven Thema. Wenn dann im Landtag der eine Politikjournalist das Thema angesprochen hat, die Fraktion gesagt hat, das stimmt nicht, und zwei Wochen später ein anderer Journalist darüber geschrieben hatte, war der erste Journalist beleidigt und hat der Fraktion bei nächster Gelegenheit einen reingeschenkt mit einem anderen Thema. Ne, das war wirklich so, war die Arbeitsweise früher. Das geht heute nicht mehr. Heute hat man mannigfaltig digitale Kanäle, wobei die ja sich auch gerade wieder massiv verändern. Also Stichwort Twitter und X, was tatsächlich gerade zunehmend problematisch wird, aber eine wirklich zentrale Rolle hatte in meinen Augen. Ja, gibt es noch die Öffentlichkeit? Es gibt ja in der Wissenschaft, in der Kommunikationswissenschaft, dieses Konstrukt der Blasen. Wir bewegen uns angeblich alle in Blasen. Da gibt es in der Wissenschaft aber auch die Stimmen, die sagen, die gibt es wiederum nicht. Also das ist noch nicht so durch erforscht, sage ich mal. Ja, offen gestanden, glaube ich, gibt es im Moment, und das ist ein bisschen das Dilemma, sehr viele Wahrheiten und nicht mehr die eine. Früher, als wir noch nicht die digitalen Medien hatten, hatte man vor allen Dingen die Tageszeitung wirklich, in, je kleinteiliger lokal es war, desto relevanter war die Tageszeitung. Auch die großen Regionalzeitungen haben ja damals problemlos ein Interview mit der Kanzlerin oder so bekommen. Das muss man heute mal als Lokalzeitung versuchen. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, ja, die Öffentlichkeit in dem Sinne erodiert und die Leute schaffen sich eigene Informationsräume.
Das hat sich inzwischen ja auch völlig verflüchtigt, dieser Effekt. Ne? Inzwischen sind wir ja eigentlich, sind wir nicht inzwischen da, wo Politik eigentlich ganz woanders entsteht, nämlich irgendwo draußen im ländlichen Raum, wo eine Bewegung auf einmal entsteht und ein Thema groß wird. Jasna, wie beobachtest du das?
Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich in meinen Forschungen bisher auf Sachsen, Ostsachsen, Landkreis Bautzen und Görlitz beschränkt und kam aus Berlin 2015 zur Recherche her, beziehungsweise also in die Lausitz, aber nach Bautzen. Habe dann beim ersten Besuch mich in Görlitz verliebt, bin dort da geblieben, habe mir dort ein Leben aufgebaut. Und in Bautzen habe ich festgestellt, dass die Menschen komplett andere Medien nutzen als in Berlin, Medien, die ich bislang gar nicht kannte. Da gab es noch keine telegrammfreie Sachsen, aber es gab Kommunikationskanäle, über die Pegida und ihre Anhänger miteinander kommuniziert haben, die mir bis dato unbekannt waren, und auch eine brutale Sprechweise und auch eine lustig, augenzwinkernd, in meinen Augen und unseren Augen denke ich total unangebrachte, lustige Hitler-Verehrung, dass ich wirklich erschreckt war und mich dem Thema weiter gewidmet habe. Und den Einfluss von Russia Today festgestellt habe in Facebook-Gruppen, die abgeschnitten sind von ARD, ZDF, dem, was wir als Qualitätsmedien kennen, empfinden, weiterhin hochhalten wollen. Und habe dann festgestellt, also gerade durch das Leben im ländlichen, dörflichen Raum und auch durch regelmäßige Besuche der Pegida-Veranstaltung, als es teilweise 5.000, 8.000 oder 10.000 Menschen da waren, und ich habe das genau mitbekommen, ich auch als einzige Journalistin, habe da geheult vor der Friedenskirche, vor der Frauenkirche, und das MDR-Team wurde weggeprügelt. Und dann dachte ich, Leute, was ist denn hier los? Warum schreibt denn da keiner drüber? Und ich beobachte jetzt, jeden Tag lese ich die Lausitzer Rundschau, jeden Tag die Sächsische. Sie waren übrigens gestern Nacht in der Presseschau vom Deutschlandfunk erwähnt. Das fand ich richtig toll, dass meine Lausitzer Rundschau, dass wir uns heute hier treffen, erwähnt wird als guter Kommentar zum internationalen Geschehen. Und ja, habe mich jetzt intensiv damit beschäftigt und im Vorfeld dieser Diskussion auch nochmal, woher die Menschen ihre für sie glaubwürdigen Informationen beziehen. Und bin einfach nur schockiert und erschreckt, dass Medien hauptsächlich zum Entertainment genutzt werden und die unter 44-Jährigen kaum noch durch Tageszeitungen und TV erreicht werden können, bei über 10 Stunden Medienkonsum am Tag. Also ich lese gern 10 Stunden am Tag internationale Zeitungen. Die anderen daddeln und ziehen sich rein, das, was die Menschen, die sie kennen, empfehlen, und guck mal, und der sagt es, und der ist ein guter, und der hat 1 Million Follower, also glaubt das dem. Und das finde ich erschreckend, und da denke ich, fände ich das toll, wenn wir heute mit irgendwas aus dieser Diskussion raus gehen könnten, was man als sowas wie eine Handlungsempfehlung nehmen könnte.
Das ist ja ein Effekt, der wird ja oftmals Medien vorgeworfen, gerade den großen, den überregionalen, die natürlich auch meistens in Westdeutschland ihren Sitz haben. Dieses, ihr kommt nur, wenn irgendwas brennt, wenn irgendwas nicht gut ist, und dann schreibt ihr darüber. Und das ist natürlich auch so, sag ich jetzt mal so, bei uns in der Branche auch immer mal eine Diskussion zwischen denen, die immer am Ort sind und versuchen jeden Tag diese Öffentlichkeit, die ja ihre Schwierigkeiten hat, auch zu bespielen. Und dann denen, die eben kommen. Wie kriegt man das hin? Wie kann man das zueinander bekommen im Dienste von mehr Vertrauen, Oliver Horstein-Tesma?
Also ich teile das, was Jasna Zaschek sagt, leider, also weil ich habe das in Cottbus auch erlebt. Cottbus ist ja, hat ja so den Ruf, nicht, die rechtsextreme Stadt, und das kommt daher, weil überregionale Medien natürlich immer nur dann vor allen Dingen darauf geschaut haben und ja, vielleicht wie mit dem Fallschirm abgesprungen sind, deswegen Parachute Journalism, und mal geguckt haben, was ist los, und dann waren sie wieder weg. Nicht? Und ich war es auch ehrlich gesagt eine Zeit lang wirklich leid, gerade nach 2015, nachdem sehr viele geflüchtete Menschen nach Cottbus gab, und es kam natürlich zu Konflikten, es gab Probleme, genau da immer den Erklärer zu spielen vor Ort. Ich finde, dazu gehört schon mehr. Man muss ein differenziertes Bild entwickeln, natürlich einer Region. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist ein bisschen besser geworden, auch in überregionalen Medien. Also ich hebe natürlich jetzt ein paar hervor. Also die Zeit im Osten beispielsweise hat wirklich sich Verdienste erworben, finde ich, um einen überregionalen Blick, eine ostdeutsche Perspektive. Und selbst Cottbus war kürzlich nicht wegen irgendeiner schlimmen Geschichte vor Ort in der Tagesschau, sondern weil dort Leute auf dem Bahnsteig wegen des drohenden Bahnstreiks oder des Bahnstreiks befragt wurden. Ist vielleicht jetzt nur so ein Ausschnitt, der zeigt aber, dass offensichtlich da manche überregionale Medien auch gelernt haben. Ich möchte aber auch sagen, was wirklich gut und wichtig ist, dass es verschiedene Medien und Perspektiven gibt, dass es überregionale Medien gibt, egal ob sie in Ost oder West sitzen oder ob sie einen Ostkorrespondenten oder eine Westkorrespondentin haben, und dass sie auf Themen schauen, die auch natürlich alle irgendwo lokal sind. Alles ist irgendwo lokal. Es passiert in Berlin, es passiert in Frankfurt an der Oder und es passiert in Frankfurt am Main und natürlich auch in Bad Muskau oder Cottbus oder Görlitz. Und nur Lokaljournalismus allein hilft manchmal auch nicht weiter, sondern ich finde es schon gut, wenn es verschiedene Facetten gibt. Das wurde ja auch angesprochen. Wir brauchen natürlich mehrere Medienblickwinkel auf Themen, weil nur dann eine Vielfalt entsteht. Und dazu können auch überregionale Medien natürlich beitragen. Man muss es nur wollen.
Dann frage ich gleich mal konkret nach, in Bezug auf Ihr aktuelles Forschungsprojekt, dieses ja, mit dem Fallschirm landen, das ist natürlich, ist das eigentlich so eine typisch deutsche Sache oder gibt es das in den USA auch? Also ich erinnere mich da, in der Diskussion haben wir weniger Fallschirme, sondern eher die Flyover-Countries, aus denen eigentlich quasi nie berichtet wird.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also vielleicht, ich muss kurz erzählen in zwei Sätzen, was ich mache. Also ich mache keinen Urlaub im Sabbatjahr, sondern ich mache ein Forschungsvorhaben an der City University of New York, und dort gibt es eine Graduiertenschule für Journalistinnen und Journalisten, und das ist ein Executive-Programm, wo ich Fellow bin. Und ich habe mir vorgenommen, was für die Region zu tun, aber mit einem internationalen Ansatz. Ich möchte schauen, wie wir mehr Menschen, vor allen Dingen mit digitalem Journalismus, erreichen. Es geht ja darum, wie Jasna zu Recht sagte, was machen wir mit den nächsten Generationen, die ja keine Zeitung lesen und die in der Regel auch kein Medienabo haben. Wir müssen versuchen, die zu erreichen. Wir müssen aber auch Menschen erreichen, die wir oft nicht erreichen. Also es gibt Leute, die bei uns zu wenig vorkommen in unserer Berichterstattung. Das muss man auch selbstkritisch sagen. Jeder weiß
zum Beispiel.
Beispielsweise, also wie oft berichten wir mit Menschen, die Disabilities haben, also behindert sind, eingeschränkt sind. Frauen sind zum Teil unterrepräsentiert in der Berichterstattung, zum Beispiel als Unternehmerin. Es ist auch so, dass wir natürlich auf die politischen Parteien und die darum herumliegenden politischen Sachen eingehen, aber wir gucken nicht so sehr, was Grassroots-Bewegung vor Ort ist. Was passiert in einer Nachbarschaft? Was machen Multiplikatoren, die sich um in sozialen Brennpunkten zum Beispiel um Menschen kümmern? Es gibt so viele Dinge, die man auch anders berichten kann. So, und jetzt kommt natürlich das Aber, weswegen machen das viele Medien nicht, weil man muss auch irgendwie davon leben können. Und über die du berichtest, musst du natürlich, also hast du zwei Perspektiven als Journalist drauf. Also A, sind das deine Protagonisten, Protagonistinnen, und B, sind es hoffentlich Leute, die dir ja auch folgen, die das, was du tust, auch lesen und wertschätzen. Und das gibt es natürlich zum Teil nicht, diese Übereinstimmung. Und trotzdem finde ich, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und weil die Frage war, ist es in den USA oder international, gibt es das auch, diese Debatten, so wie hier im Osten? Ja, natürlich. Flyover Countries heißt in den USA, das sind die Länder, die irgendwo dazwischen liegen. Man fliegt von New York nach Kalifornien, und dazwischen ist eine Menge Land, aber da gibt es auch eine Menge leider inzwischen weißer Flecken, wo es kein lokales Medium mehr gibt, das die Leute informieren kann. Und das ist auch in den USA untersucht worden, was daraus folgen kann, schlimmstenfalls, nämlich, dass Politikerinnen Wirtschaft machen können, was sie wollen, und dass unter Umständen Korruption zunimmt, weil natürlich Journalismus auch eine Funktion hat, nämlich manchmal den Finger in die Wunde legen, wenn es Not tut, und kritisch zu berichten, weil es ja uns alle angeht, wenn Steuergeld verschwendet wird oder wenn wirklich Wirtschaft nicht im Sinne der Menschen wirtschaftet, sondern irgendwas anderes macht. So. Und wenn das niemand mehr tut, dann ist es wirklich um eine demokratische Gesellschaft schwierig bestellt.
Ja, Berichterstattung über die Nachbarschaft, die Community, da sind wir natürlich bei dem Urjournalismus, dem Lokaljournalismus. Damit hat es eigentlich alles mal angefangen, aber inzwischen gilt er ja auch so ein bisschen als, ich sag mal, der kranke Mann im Journalismus. Und es gibt jetzt unterschiedliche Initiativen auch von politischer Seite, von Verwaltungsseite, den Lokaljournalismus zu retten. Peter Stavovi, was kann man da retten und wie muss man das retten? Und ist es vielleicht, muss man es wirklich retten oder transformiert es sich nicht so oder so?
Ja, ich zappel hier schon so ein bisschen auf meinem Stuhl rum bei dem Wortbeitrag vom Vorredner. Ich bin gerade sehr skeptisch, ob überhaupt was zu retten ist im Lokaljournalismus. Wobei ich zwei Sachen, die vorher gesagt worden sind, nochmal ergänzen möchte. Das eine ist, ich habe in meiner journalistischen Ausbildung gelernt, berichte, was ist. Und wir haben das Grunddilemma, dass jahrelang wirklich sehr schlecht und sehr abfällig über den Osten berichtet wurde, mit reiner Westsicht. Das ist faktisch wissenschaftlich erwiesen, da gibt es Literatur dazu. Aber wenn heute über Nazis in Ostdeutschland berichtet wird, dann auch, weil die da sind. Also wir müssen dann auch zugeben, das Problem ist da. Jetzt werden die ganzen anderen Initiativen nicht erwähnt, das ist richtig, weil der Journalismus seit jeher einen Hang zum Negativen hat. Und da stelle ich jetzt mal eine fiese Frage, kriegt das Publikum nicht eigentlich das, was es haben will? Weil wenn ich nur gute Sachen berichte, es gibt verschiedene Projekte in Deutschland mit Good News, ne, eine App Good News.
Konstruktiv.
Konstruktiver Journalismus, hat die Sächsische Zeitung auch viel mehr experimentiert. Das wollen die Leute auch nicht. Ne, die wollen keinen schönen Wetterberichterstattung. Also wir haben da schon das erste Dilemma. Und ich frage nochmal, also wenn man sich die Boulevardmedien von früher anguckt, die Bild-Zeitung ist jetzt wirklich kaputt gespart am Kiosk, ne, das ist nichts mehr. Wir haben noch in Sachsen die Morgenpost, die musste sich am Kiosk behaupten, mit guten Schlagzeilen hat die sich nicht verkauft. Und die war rein über Verkauf oder vor allen Dingen über Verkauf finanziert. So, das ist das eine Thema. Und das andere ist, wenn wir uns anschauen, was ist die Funktion von Journalismus? Der hat mehrere Funktionen. Ne, das eine ist, dieses Beispiel Korruption nimmt dann zu. Ich kenne die Studien auch aus den USA. Ich habe gerade hier auch erst wieder was drüber gebloggt. Wir haben in Deutschland noch eine etwas andere Struktur. Hier ist es viel dichter besiedelt. Ne? Ich vertrete die Meinung, dass wir eher zu viele lokale Informationen haben, wenn es erstmal per se um Informationen geht. Also welche Veranstaltung ist wann? Wo gehe ich hin, welches Café schließt, welches macht
neu auf. Und wo ist die Baustelle?
Ne? Und wo ist die Baustelle? Dann kann ich im Zweifel sogar inzwischen auf der Seite der Stadtverwaltung gucken, wenn die einen halbwegs guten Job macht. Und das Kernproblem ist ja kritischer Journalismus. Und da hat Lokaljournalismus auch immer schon einen Hinkefuß. Ne? Wenn ich mich nämlich als, das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, Lokalfernsehen hier in Sachsen jetzt seit kurzem finanziell inhaltlich unterstützt werden. Es gibt Beispiele von Lokalfernsehsendern, die haben es gewagt, sich mit dem Bürgermeister anzulegen. Die sind heute pleite, weil der Schwager vom Bürgermeister ist der Chef von der Sparkasse und schaltet dann keine Werbung mehr. So, also wenn ich sage, ich versuche Korruption vorzubeugen, ich lege den Finger durch gute politische Berichterstattung, und ich kenne viele Zeitungsjournalisten, Journalisten aller Gattungen, die sich auch darum bemühen, muss man immer gucken, will das Publikum das wirklich? Will es das hören? Ne? Ist das ein Thema? Ist das nicht viel zu kompliziert und komplex? Welche Maßnahmen und Ideen hat die PR, die dagegen setzt? Kann ich alle Methoden aufzählen? Gebe ich Workshops zu? Ne? Kann ich im Zweifel auch durchdeklinieren? Und dann komme ich dahin, dass ich sage, naja, in der jetzigen Form, wie der Lokaljournalismus ist, wird es ihn nicht mehr lange geben, weil er sich wirtschaftlich einfach nicht tragen lässt.
Wie viel Staatsgeld sollte in Journalismus stecken?
Ich weiß nicht, wer der letzte Chefredakteur vom Neuen Deutschland war, aber kurz nach der Wende habe ich noch bei der ADN, ADX gearbeitet, der ehemaligen DDR-Nachrichtenagentur, die dann von Sat1 Pro7 gekauft wurde. Also ich meine, Neues Deutschland, die Staatszeitung der Deutschen Demokratischen Republik. Ich möchte auch kein staatlich finanzierter Journalistin sein, Und Stiftungsjournalismus ist ähnlich interessengetrieben. Ich erinnere mich an die Bertelsmann-Stiftung-Studie, dass 94% der Deutschen sich freuen, dass wir jetzt so viele Zuwanderer bekommen haben und davon ausgehen, dass sie sich gut integrieren. Und die Studie kam vielleicht 2020 raus. Und denke ich nur, wer hat denn da nicht aufgepasst? Wer kann denn diese Zahlen veröffentlichen ohne, oder wie sind, was für doppelt blind Kreuz an Antworten waren denn da vorgegeben, dass man überhaupt auf so eine Idee kommen kann bei 30% AfD?
Ich würde mal sagen, daraus spricht natürlich auch das Bedürfnis eines Teils der Öffentlichkeit, in diesem Fall Leute oder Institutionen, die etwas senden wollen, ein Bedürfnis, gute Nachrichten zu verbreiten. Oliver Hauschtein-Tesma, haben wir zu viele schlechte Nachrichten, brauchen wir mehr gute?
Ja, also ich bin nicht sicher. Also wenn man bei dem Spruch ist, den Peter Stavrovi zu Recht als Leitspruch auch genannt hat, wie ich finde, berichten, was ist. Nicht? Das ist ja der alte Leitspruch des Spiegel-Herausgebers des Ersten gewesen. Und steht da, glaube ich, auch in dem Haus bis heute an der Wand. Dann kann man ja nicht umhin, über das echte Leben zu berichten. Das echte Leben hat nun mal gute und schlechte Seiten. Wenn ich, also ich habe das aus Spaß mal gemacht. Also wir haben ab und zu auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast im Lausitzer Rundschau Medienhaus in Cottbus. Nicht? Es geht um einen Austausch, es geht auch sehr kritisch dazu. Medienschaffen wird hinterfragt, vielleicht auch manchmal nicht, weil man nicht gern selber im Fokus kritischer Berichterstattung steht. Das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber unser Job ist ja nicht, als allen recht zu machen. Und da habe ich nachgezählt einfach mal in der Lokalausgabe, wie waren so die positiven oder Nachrichten, die man als gute Nachrichten empfinden kann und Nachrichten, die erwiesenermaßen schlecht waren, weil zum Beispiel ein Straßenbahnunglück war oder was weiß ich. Und es war so halbe-halbe. So. Und ich glaube nicht, dass wir überwiegend negativ berichten, aber was richtig ist, dass diese negativen Botschaften sich mit größerer Reichweite zum Teil verbreiten. Das ist tatsächlich so. Es ist aber nicht so, wenn man jetzt auf Online-Journalismus schaut, dass wir damit zum Beispiel neue Abonnentinnen und Abonnenten der jüngeren Generation gewinnen. Bei uns ist es so, dass vor allen Dingen die Themen gut funktionieren, wo wir exklusiv sind, wo wir ordentlich, tiefgehend recherchiert haben, umfassend berichten, wo wir Bedürfnisse der Menschen ganz klar treffen. Also ich nenne mal jetzt als Beispiel, wir haben letztes Jahr entlehnt der Sächsischen Zeitung, die das schon lange macht, konstruktiver Journalismus, das hat Peter Stavrovi zu Recht gesagt, haben wir einen Familienkompass in Brandenburg gemacht, so wie es den in Sachsen eben auch schon gab. Und wir haben uns die Bedürfnisse von Familien mit Kindern bis ungefähr 18 Jahre angeschaut. Und die haben gesagt, was sie umtreibt, was Bildung angeht, was die Freizeitgestaltung angeht, was die Versorgung vor Ort angeht oder zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur. Alles wichtige Themen, die sind nicht nur positiv besetzt, weil es überall auch Sachen gibt, die im Argen liegen. Aber das Bedürfnis ist schon, dass die Leute gehört werden wollen und dass sie eine Stimme haben wollen. Und wir haben mit diesen Erkenntnissen, also was wünschen sich die Leute zum Beispiel, was den regionalen Nahverkehr angeht, haben wir Politikerinnen und Politiker konfrontiert. Und das ist aus meiner Sicht zum Beispiel eine gute Lösung, um daraus dann Journalismus zu machen. Weil unser Journalismus kann nicht sein, dass wir uns mit einer Sache, wie man so schön sagt, gemein machen, sondern wir können versuchen, Themen von verschiedenen, möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten. Das ist unser Mittel als Journalistinnen und Journalisten. Dann stellt sich trotzdem die Frage am Ende, wollen die Leute dafür dauerhaft Geld bezahlen? Also es ist bei uns jetzt im Moment noch so, dass wir gut dastehen, weil wir auch gut gewirtschaftet haben und weil wir noch genügend ältere Menschen haben, die die Zeitung lesen und weil wir, die nehmt ab die Zahl, und weil wir eine wachsende Zahl an Jüngeren, Jüngere heißt älter als 30 mindestens, meistens 35, Digitalabonnentinnen und Abonnenten haben. Aber es ist schon eine wichtige Frage, wie kann man davon in 3, 5, 10 Jahren noch als Medienhaus leben? Wir müssen unsere Leute bezahlen, nicht? Und ich glaube schon manchmal, das sollte man sich auch wirklich klar machen, Journalismus kostet Geld. Das ist nicht, egal ob er von der Stiftung finanziert wird oder ob er von Sponsoren finanziert wird oder ob es ein Abo-Modell gibt, das kostet einfach Geld. Wir müssen Leute bezahlen, die das professionell machen. Sonst ist es kein Journalismus. Hört sich jetzt ein bisschen appellativ an, nicht? Aber so ist es nun mal.
Sie sind beim Muskauer Salon Talk. Wir reden über die Zukunft der Lokalmedien in Ostdeutschland, über Momente, in denen der Journalismus überfordert ist und über den Schaden, den Fake News schon angerichtet haben. Wir, das sind der Medienjournalist Peter Stavovi, die Buchautorin Jasna Zajcek und der Chefredakteur der Lausitzer Rundschau Oliver Haustein-Tesmer. Ich bin Christine Keilholz.
Peter Stavovi, wir hören ja seit Jahren eigentlich im Journalismus, naja, die reine News, die reine Information, die bringt kein Geld mehr ein. Was brauchen wir denn stattdessen? Was mit ein paar Jahren, wo man jetzt sagen kann, man steckt so mitten in der digitalen Transformation auch und man hat auch ein bisschen so experimentiert mit freiem Zugang zu journalistischen Inhalten, wie das beim Publikum ankommt. Was kann man denn da jetzt sagen? Was ist denn jetzt wirklich die journalistische Medienperformance, die uns unterscheidet von den Bürgermeistern, die irgendwas in ihr Amtsblatt, in ihr Digitales stellen?
Wenn ich darauf jetzt die richtige Antwort hätte, dann hätte ich wirklich fette Beraterverträge in allen Verlagshäusern in Deutschland. Ich will mal folgende Frage stellen. Ich glaube, dass es in 10 bis 15 Jahren diese Form von Lokalzeitung so gut wie nicht mehr geben wird. Und ich glaube, dass es, also ich bin sehr, sehr skeptisch, was es dann noch an Lokaljournalismus geben wird. Es wird lokale Informationen geben, aber dann sind wir wieder dabei, auf welche Funktion von Journalismus wollen wir denn gerade nicht verzichten? Wenn ich die These in den Raum stelle, ich fände das auch schade, wenn es bestimmte Informationen nicht gibt. Und ich habe zum Beispiel ein Abo von beiden Lokalzeitungen in Dresden. Wir haben ja noch zwei, die DNN und die Sächsische Zeitung, und ich lese dort im Schnitt 1 bis 2 Artikel im Monat, die mir wirklich was bringen. Und das hat viel mit Wohlwollen und Goodwill zu tun, und ich halte es für notwendig, dass es sowas gibt. Aber entweder sind die dann gesponsert oder nur die Reichen können sich noch die Nachrichten leisten, weil im Übrigen es gibt WhatsApp, da kann ich das an viele Freunde weiterleiten, was mich betrifft. Also dieses Abo-Modell wird auch nicht mehr funktionieren. Und dann, was ja das ist, was uns treibt als Menschen, die wir sagen, wir wollen nicht vom Staat finanziert sein, ist ja, wir wollen unabhängig über Politik berichten können, vor allen Dingen, und über Wirtschaft. Das sind ja so diese großen Sorgen. Ja, und ich denke, dann wird sich was abzeichnen, stiftungsfinanziert oder individuelle Kanäle. Neue Lausitz ist ja ein Kanal, der ein Interessensthema für eine ganz feste Zielgruppe. Sowas hat natürlich eine Überlebenschance. Aber ob es noch diese Wundertüte von früher gibt, in diesem ganzen bunten Blumenstrauß an Informationen, die ich den ganzen Tag irgendwo beziehen kann, das glaube ich nicht. Und ich will noch eins noch dazu sagen, wenn ich davon rede, dass es zu viel gibt, dieser Begriff News Avoidance, Nachrichtenvermeidung, ist ja auch in journalistischen Studien inzwischen auch so ein beliebter Begriff. Selbst Journalisten vermeiden, alle Nachrichten wahrzunehmen, die draußen sind, weil sie das einfach im Kopf nicht mehr schaffen, diese Resilienz, sich damit mit diesem Weltgeschehen, was gerade passiert, auseinanderzusetzen. Das hält doch im Moment keiner mehr richtig durch. So, und was wir da bräuchten, ich gehe mal zum Publikum rüber, ist ein Verständnis davon, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Dass keine Schlagzeile in der Form diese Kraft hat, die sie wirklich hat. Und wir sind ja auch beim Thema Vertrauen ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, in Ostdeutschland ist das Misstrauen größer, weil die Menschen damals gedacht haben, vor 30 Jahren, dass jetzt die Wahrheit gedruckt wird, nachdem vorher nicht immer die Wahrheit gedruckt wird. Und es wurde ja auch die Wahrheit gedruckt, aber sie ist halt eben auch ganz viel kanalisiert, und ein Journalist kann eben auch nur berichten, was er weiß. Das heißt, ganz viele Themen kann ich als Journalist auch deswegen allein nicht berichten, weil mir Informationen fehlen und ich das nicht belegen kann. So, und ich glaube, dass es schon Kanäle geben wird, denen ich vertraue. Also, und dann sind wir, das soll nicht arrogant klingen, mein Flurfunkblog, der leidet ja gerade, weil ich nicht so viel schreibe. Aber ich genieße ein sehr großes Vertrauen, weil ich immer versucht habe, zwei Quellen aufzutreiben, weil ich im Zweifel geschrieben habe, das weiß ich nicht, das konnte eine Zeitung, früher hätte die das nie gemacht. Heute, und das ist mir auch noch ein wichtiger Aspekt, haben sich die Medien ja auch dahingehend total verändert. Und das, vielleicht noch das als Gedanke, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren kam dieser Lügenpresseruf bei Pegida auf. Hat mal jemand geguckt, was das in den Medien bewirkt hat, wie positiv das sich die entwickelt haben, zu sagen, okay, vielleicht waren wir vorher wirklich undifferenziert, vielleicht müssen wir Themen bestimmt doch noch mal ein bisschen anders anpacken, vielleicht müssen wir bestimmte Quellen doch mehr hinterfragen. Aus meiner Sicht sind die Zeitungen an vielen Stellen auch besser geworden, auch wenn ich denen keine langfristige Prognose geben möchte.
Ich glaube nicht wegen der Lügenpresse-Einwürfe. Aber sonst würde ich das teilen. Ja.
Ich möchte ganz wichtig auch für den Lokaljournalismus in dieser Debatte betonen, dass, das hört sich jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch an, aber es ist so, dass fremde ausländische Mächte versuchen, die Meinungshoheit für die deutsche Bevölkerung zu ergattern. Und das ist ganz klar Russland mit Russia Today. China macht damit, es gibt diese neue Lausitzer Allgemeine Zeitung, falls sie jemand kennt im Internet, ganz skurriles Impressum, angeblich von Lausitzern, die in Peru oder in Chile leben, gemacht. Absolut skurril, wenn man da noch mal ein bisschen weiter schaut, das sind nur Negativnachrichten, nur gegen die Regierung, egal welche Regierung, egal was in der Lausitz gemacht wird, egal was an Strukturwandelgeldern fließt, es wird niedergemacht. Der Freie Sachsen-Kanal verbreitet sich, dass in jedem Dorf im Landkreis Görlitz Menschen aus dem rechtsextremen Umfeld, aus dem Dynamo Dresden-Hooligan-Umfeld angereist kommen mit Quarzhandschuhen, dass sie große Proteste machen, dass dort Menschen plötzlich in einer Anzahl stehen, die Bewohner des Dorfes, die Anzahl der Bewohner des Dorfes ist viel geringer als die, die dort protestieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, die man auch als Lokaljournalist bedenken muss, wenn einem die Leserschaft flöten geht. Denn wenn man versucht, positiv zu berichten und die guten Beispiele und schaut, hier haben sich die Menschen integriert, schaut, hier geht es voran, dann gibt es auch immer jemanden, der wieder die negativen Sachen rauszieht und dagegen schießt. Und da kennen wir ja alle als Meinungsmacher in Sachsen-Anhalt sitzt da, Götz, Nachname, helfen Sie mir. Gott, ganz genau, danke schon, mit Frau Kositzer, die eigentlich anders heißt, aber sich so nennt. Die versuchen natürlich weiterhin ganz klar zu beeinflussen. Und ich denke, der Lokaljournalismus kann dagegen kämpfen. Mir fällt da das Beispiel des Tagesspiegels ein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den verfolgt und wer den Checkpoint abonniert hat, den tollen Newsletter, der morgens um 6 informiert, was Berlin oder auch Deutschland international relevant ist. Und der Tagesspiegel hat sich diversifiziert, indem er jetzt für alle Berliner Bezirke Newsletter erstellt. Das ist natürlich eine richtige dolle Arbeit. Das ist, als ob man hier für jede kleine Kommune, allein im Landkreis Görlitz gibt es 40, als ob man 40 ausgebildete Journalisten in jedem Landkreis, in jeder Kommune hat, die dann jeden Montag, Dienstag, Mittwoch immer wieder ihre News, die auch Oma Erna interessieren, die halt wirklich noch der Zeitung glaubt und kein WhatsApp hat. Oder wenn sie WhatsApp hat, dann vielleicht nur von ihrem Enkel was weitergeleitet hat. Schau mal, die Regierung und die Zeitung lügt. Das könnte was sein, einfach ganz nah am Bürger weiter dran zu sein. Nur natürlich, das kostet. Wie finanziert man sich? Und wenn man die ehrlichen Nachrichten bringt, Bäcker XY beschäftigt unter Mindestlohn, Bäcker XY kocht, backt mit minderwertigem Mehl, kriegt man dann noch eine Anzeige vom Bäcker XY.
Ja, vielen Dank, Jasna. Ja, Peter, die Propaganda ist da. Da sind wir hier in Ostdeutschland, hier in der Lausitz, auch mitten im Weltgeschehen. Wie wirkt sich denn sowas bis jetzt schon aus? Was kann man sagen?
Oh, schwierig. Also grundsätzlich, es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist wirklich über Recherchen nachgewiesen. Und meine Wahrnehmung auf das Thema ist, dass tatsächlich gerade so ein bisschen, ja, Weltkrieg ist übertrieben, aber ne, autokratische Systeme versuchen, demokratische Systeme zu destabilisieren. Das ist definitiv Fakt. Die Chinesen geben noch mehr Geld als die Russen für Fake News aus in unserer Region und machen es im Zweifel mit wenig Geld, aus unserer Sicht dann manchmal auch viel Geld, ganz dosiert. Und das Ziel von Fake News ist ja nicht nur, Falschinformationen zu verbreiten, sondern das Ziel ist ja vor allen Dingen auch, Misstrauen zu schüren und Unsicherheit herzustellen. Stimmt das, stimmt es nicht? Und gerade bei Falschnachrichten weiß man gemeinhin, dass schon die Widerlegung problematisch ist, weil ein Teil des Publikums hört nur den Teil, der widerlegt werden soll, und speichert den ab. Und aus der PR weiß man, ne, was in der Zeitung steht, stimmt, sagen PR-Journalisten, ne, so hat man früher gearbeitet. Selbst wenn du es am nächsten Tag richtigstellen kannst, wird es einen erheblichen Teil der Bevölkerung geben, die die Richtigstellung nicht mitbekommen. So, das heißt, Fake News sind ein Thema, aber sie sind halt eben auch schon Thema. Das heißt, sie werden thematisiert, das Thema wird behandelt und so sehe ich das übrigens tatsächlich auch. Das finde ich ganz spannend. Gerade die Freien Sachsen, die sind ja Leute, die früher, da hatte ich sehr viel mit zu tun, die Kommunikation über Schneeberg, die Erstaufnahmeeinrichtung um 2015/16. Da hatte ich einen Beratervertrag, sage ich jetzt mal einfach, und wurde gefragt, wie gehen wir damit um? Und da war einer der Betreiber der Freien Sachsen-Kanäle der zentrale Akteur und der hat einfach nur mit immer dem gleichen Schlag, ne, gegen die Ausländer wirklich viele Nachrichten auch aus der Einrichtung direkt verbreitet, weil er auch Leute hatte, die ihm zugespielt haben. Und damit hat er die ganze Politikblase vor sich hergetragen. Und, woher hat er das? Was machen wir jetzt? Ja, mal nochmal einen Schritt zurück. Glauben die Leute das denn wirklich? Und die Kernfrage, die ich so ein bisschen auch dahinter sehe, was ist denn die eigentliche Angst? Und wir haben gerade eine große Debatte über Medien in Deutschland. Wir müssen den Lokaljournalismus fördern, wir müssen den retten, weil sonst drohen uns Weimarer Verhältnisse. Und in der Weimarer Republik war es so, dass die Medien eben privatisiert waren durch die Bank und gerade die einflussreichen Printmedien und auch die Rundfunkmedien waren in der Hand von sehr konservativen Menschen, die dann eher pro Nationalsozialismus berichtet haben. Wir haben gerade einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der für uns alle überfinanziert wirkt und sehr, sehr aufgeblasen, aber der sehr auch unabhängig noch tickt. Der könnte manchmal auch kritischer sein, meiner Meinung nach. Wir haben immer noch eine Lokalzeitungsstruktur und wir haben auch, das darf man nicht verachten, immer mehr so kleinere Portale, Angebote, Blogs von Leuten, die das aus reinem Interesse machen erstmal, manchmal mit einem wirtschaftlichen Gedanken dahinter. Da bin ich skeptisch, ob das jemals aufgeht. Aber wie gesagt, wir haben noch sehr viel Information. Und ich sehe das Gespenst ist größer als die reale Gefahr, ne, weil ja, jetzt kommen gerade die Krawatzhandschuh-Nazis zu den Demonstrationen und viele ältere Leute sind sehr aufgebracht und lassen sich aufpeitschen von diesen Kanälen und gehen zu den Demonstrationen. Aber böse gesagt, auf Dauer sind die Leute nicht doof. Ich glaube das einfach nicht, sondern sie werden irgendwann feststellen, die machen auch nur leere Versprechungen. Und dann geht es gleich weiter. Nehmen wir mal an, wir hätten eine AfD-Regierung, die als erstes den Staatsvertrag zum Öffentlich-Rechtlichen kündigt und sagt, weg mit diesem furchtbaren Propagandakanal. Würde ein Erdbeben auslösen, würde nicht sofort losgehen, weil da gibt es ja auch Fristen. Es würde sich eine Lösung finden. Die müssten dann aber auch mal liefern, dass es in diesem Land besser würde. Und das können die nicht. Das können die einfach nicht.
So, jetzt haben wir gleich in einem Beitrag schon zwei wichtige Dinge angesprochen. Vielen Dank, Peter. Einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es hat jetzt doch eine Weile gedauert, bis wir dahin gekommen sind. Und die AfD, und da möchte ich jetzt nicht verschweigen, die AfD hat vor kurzem im Landtag in Brandenburg einen schönen Antrag eingebracht mit dem Titel, Zitat, mit Zwangsgebühren zum Gehaltsolymp, RBB spielt weiter, wer wird Millionär? Ja, jetzt ist jetzt niemand in der Runde vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber Oliver Hausstein-Tesma gibt das jetzt auch so ein bisschen einen Ton vor für die Debatte, was bedeuten Medien für Demokratie und was ist der Sinn und Zweck von Journalismus in der Welt?
Also ich hoffe erstmal nicht, also A hoffe ich nicht, dass es eine AfD-Regierung geben wird und B hoffe ich nicht, dass es den Ton vorgibt, so einen Antrag im Landtagsgeschäft in Brandenburg, wie künftig über Journalismus geurteilt und wie der gewertschätzt wird. Also das ist jetzt nur meine Hoffnung, nicht? Und ich muss auch klar sagen, dass meine Erfahrungen mit der AfD hier in der Region sind die, dass sie nicht offen sind für kritischen Journalismus, dass sie keine Lust haben, hinterfragt zu werden, dass sie das Gespräch nicht suchen und jedenfalls mehrheitlich nicht. Und wir haben auch erlebt, dass gerade in Wahlkampfzeiten, nächstes Jahr ist ja wieder Landtagswahl und vor 3,5 Jahren, nicht, das war es auch so sehr aufgeheizt und es ist nicht einfach gewesen, einfach seinen Job zu tun als Journalistin oder Journalist, auch in unserer Region, wenn es darum geht, distanziert, aufklärend über Parteien zu berichten, was jetzt die AfD betrifft. Die Frage zielte ja darauf ab, nicht kann die Auseinandersetzung um Rundfunkgebühren so habe ich es verstanden, auch den Ton setzen für Debatte um Journalismus und die Zukunft des Journalismus. Ich glaube, das ist zum Teil so, deshalb, weil auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wobei da viele gut ausgebildete, hervorragende Journalistinnen und Journalisten sind, darum geht es nicht, weil das einfach überzogen hat. Da teile ich den Standpunkt von Peter Stamowi nicht. Das ist aufgeblasen, es ist ungleichgewichtigt, auch wenn man das mit den lokalen, privatfinanzierten oder auch eben durch andere Quellen, eben Sponsorship oder Membership oder eben durch ein Genossenschaftsmodell finanzierte Medien angeht. Nicht, diese Verhältnisse stimmen einfach nicht. Wenn, also wir zum Beispiel machen in Brandenburg und Sachsen, wie die anderen privatwirtschaftlichen Wettbewerber auch, Journalismus, den wir selber bezahlen müssen. Den bezahlen wir über unsere Einnahmen, die wir generieren, zum Beispiel aus Abonnements oder auch aus Werbung. So, und das ist was anderes, wenn man Rundfunkgebühren hat und darüber natürlich einen großen Apparat finanzieren kann. Das Geld ist von Anfang an da, nicht? Und es ist auch so, dass der Wettbewerb dann ungerecht ist, nicht? Wir haben ein tolles Thema, das haben wir exklusiv. Und wenn wir Pech haben, haben wir das nicht lange exklusiv, weil es zum Beispiel vom RBB einfach, was man machen kann, nachgeklappert wird. Und dieses selbe Thema ist dann frei verfügbar. Das ist toll für den RBB, aber für uns zum Beispiel dann natürlich schwierig, weil wir davon leben, dass wir ein Abo verkaufen zu solchen Recherchen, die zum Teil bei uns auch wochenlang oder gar monatelang dauern. Und man muss ohne Schaum vorm Mund, glaube ich, die Diskussion führen, ob der öffentliche rechtliche Rundfunk so bestehen kann. Ich bin der Meinung, das geht auf Dauer nicht gut mit dieser unangefochtenen Stellung, mit der Gebührenfinanzierung und vor allen Dingen dem Maßstab, in dem diese Apparate aufgebaut sind. Und es muss auf jeden Fall gefragt werden, was kann denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Zeitalter sein? Nicht? Ist das, natürlich braucht es eine öffentlich-rechtliche Berichterstattung und Ergänzung. Das finde ich völlig gerechtfertigt, aber nicht mit diesem Apparat. Und dadurch ist das ganze Konstrukt auch angreifbar und wird zum Beispiel in Wahlkampfzeiten sicherlich ein Thema.
Ja, und das auch nicht nur von der AfD. Also das hat man jetzt gerade aus dem bürgerlichen Lager in Ostdeutschland, ist das ja, man könnte schon fast sagen, zu einem Sport geworden. Ja, und wenn ich jetzt annehmen würde, ich bin vielleicht eine junge CDU-Abgeordnete irgendwo in Sachsen-Anhalt und mich kennt niemand und ich möchte das ändern, dann sollte ich am besten an einem Sonntag im Februar über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlangen und dann kennt mich die ganze Welt. Warum ist das so, Peter Stavobi?
Naja, das ist ein vielschichtiges Thema. Ne? Es ist tatsächlich wirklich inzwischen auch über die AfD, man muss sagen, die Antragsüberschrift, wir haben gerade gegrinst, die ist ja schon ziemlich charmant, wenn auch grob irreführend, weil es geht ja nicht um Millionärsgehälter. Ne? So. Die Menschen sind tatsächlich zum Teil auf Wut, ne? Und auf Brass gebracht. Und dann werden halt die Gehälter dokumentiert, es sind insgesamt über 8 Milliarden Einnahmen durch die Haushaltsabgabe. Der Apparat ist groß, schwerfällig und niemand weiß, wofür er eigentlich dafür bezahlen soll. Die Leute denken, da gebe ich doch lieber 20 Euro für Netflix aus. Dass, wenn wir nur von Konzernen wie Netflix oder Prime oder so informiert werden würden, dieses Land mit einem Schlag ganz anders aussieht, das ist den Menschen halt nicht bewusst. So. Und gerade in der Parteischiene, es ist, also ja, gerade bei der CDU zu beobachten, dass es dort Leute gibt, die glauben, wenn sie die AfD-Parolen nachplappern, dass sie dann auch entsprechend Erfolg bei der Wählerschaft haben werden. Da bin ich offen gestanden skeptisch, wobei ne, dieses Feindbild öffentlich-rechtlich ist auch, es ist super spannend. Das fing mit Pegida an, dass MDR-Kollegen erzählten, früher ist unser grünes MDR-Auto, Sachsen-Auto, rausgefahren nochmal eben in die Lausitz oder ins Vogtland, hat ein paar Bilder für den Wetterbericht gemacht. Da wurde dann gewunken, hallo Heimatsender. Dann kam Pegida auf und die große Enttäuschung über die Medien, gerade was das Thema Zuwanderung betrifft, wie berichtet wird. Und dann fuhren die nicht mehr so gerne raus, weil die auf einmal beschimpft wurden. So, da ist ein großer Enttäuschungsfaktor drin. Was am Ende, also ob sich das wieder ausgleichen lässt über gute Berichterstattung oder was genau die Ursache ist, da können wir jetzt hier spekulieren. Ne? Aber in der Summe ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich großer Frust da.
Oliver Hauschen-Tesma, das ist jetzt natürlich jetzt dieses Flüchtlingsthema, das damals 2014/15 aufkam, das war natürlich was, da wurde uns auch als Medien oft vorgeworfen, wir würden zu positiv berichten, das heißt also zu optimistisch, wir würden Probleme übersehen und letztlich auch abrücken von dem Grundsatz berichten, was ist, sondern eher so, wie wir es gern hätten. Das war ja durchaus auch Gegenstand von so selbstkritischen Branchenanalysen. Das hat zumindest zu einer großen brancheninternen Debatte auch geführt. Mal so in der Rückschau, was ist da falsch gemacht worden oder hätte man es überhaupt besser machen können?
Ja, also man darf auch unter hohem emotionalen Druck, also beispielsweise vollgefüllte Züge mit Geflüchteten kommen an, wie 2015, nicht vergessen, dass man Journalismus machen muss. Das haben wir falsch gemacht zum Teil. Und ich möchte allerdings jetzt, ich kann nicht für alle Medien sprechen, das würde ich auch nicht tun wollen. Ich bin Lokaljournalist und kann für die Lausitzer Rundschau sprechen. Und wir haben versucht, alles differenziert anzugehen. Wir haben darüber berichtet, dass Geflüchtete ankommen, wer das vermutlich ist und wie sie untergebracht werden, wie die Integrationsansätze sind und welche Probleme dabei auftauchen. Und wir sind immer wieder hingegangen. Und zwar auch, um dann zu berichten, was mit den ersten Integrationsversuchen geklappt hat und was nicht. Also zum Beispiel Arbeitsmarktintegration, Ausbildungssuche. Und ich glaube, das muss man einfach tun. Man muss da dranbleiben. Und um das positiv zu wenden, die Antwort, nicht. Und es geht nicht darum, auf einem Auge blind zu sein. Und trotzdem ist es genauso wichtig, auch sich anzuschauen. Und das war in dieser Region ein großes Problem, dass es dann zu Konflikten kommt. Und dass diese Konflikte waren hier zum Teil schärfer als anderswo, insbesondere in den Jahren 2015 bis 2018. Es gab Auseinandersetzungen, gewalttätige Auseinandersetzungen. Es gab auch Angriffe, auch in der Region in der Oberlausitz, in Bautzen zum Beispiel, auf geplante Flüchtlingseinrichtungen, Brandanschläge, solche Dinge. Und auch darüber müssen wir berichten und wir müssen klar machen, nicht, wer da was tut. Also Licht ins Dunkel quasi bringen, das transparent machen, was die Frage von Migration eigentlich bedeutet im Alltag und in der Praxis, aber auch die Konflikte sehen. Und ich glaube, das ist in der Anfangszeit, alle kennen diese Fernsehbilder nicht mit freudigen Begrüßungsszenen, zum Beispiel auf dem Hauptbahnhof in München. Aber ich, das ist eben nur ein Aspekt, nicht? Und ich glaube, daraus haben Medien auch gelernt, dass es auch überregionale Medien gelernt, dass es um ein differenziertes Bild geht. Dass dieses differenzierte Bild nicht von Anfang an da war, würde ich auch darauf zurückführen, ganz persönlich, weil es eben eine Ausnahmesituation war, die es so vorher nicht gab. So, das ist das eine. Und zum anderen geht es eben auch darum, aus dieser Ausnahmesituation wieder zu erwachen und sich, wenn man das journalistisch betrachtet, alle Facetten möglichst zu berücksichtigen. Einen wichtigen Punkt hatte Peter Stavovi vorhin dazu gesagt, trotzdem können Journalistinnen und Journalisten auch nur das berichten, was sie wissen und was sie gesehen haben oder was ihnen mindestens, der Satz ist gefallen, zwei Quellen unabhängig voneinander bestätigen können. Nicht, das heißt, wir können nicht alles wissen zu diesem Thema, schon gar nicht.
Ja, ich würde ergänzen, abseits vom Berichten haben wir ja noch eine andere Aufgabe. Wir haben ja auch die Kommentarlinie. Ne? Also wir ordnen ja auch ein und wir bieten Meinungen an, die Leute übernehmen können oder aber nicht übernehmen müssen. Und in so einer Situation, die hoch emotionalisierend ist, wie 2014, wenn dann eine wesentliche Entscheidungsträgerin sagt, wir schaffen das, ist es nicht irgendwie auch unser Job, die optimistische Linie zu vertreten? Sind wir dann nicht irgendwie automatisch qua Funktion Anwälte von wir schaffen das?
Nee, sind wir nicht. Also grundsätzlich, also Angela Merkel gehörte einer gewählten Bundesregierung an und der Job von Journalistinnen und Journalisten ist nicht zu schauen, wie toll die Bundesregierung das macht, sondern erstmal zu schauen, was sie macht, die Sachen zu hinterfragen und gelegentlich einzuordnen. Die Jasna Taschek hat vorhin den Robin Alexander genannt von der Welt, der das ja auch in einem Buch gemacht hat. Ich habe mit ihm mal eine Lesung dazu und Diskussion mit Leserinnen und Lesern gemacht in Luckau, in der alten Klosterkirche. Und er hat gesagt auch, und weil die Leute natürlich gar nicht glauben konnten, dass er dieses Buch, Die Getriebenen, also über die Flüchtlingspolitik der Merkel-Bundesregierung damals, dass er nicht mal mit Frau Merkel sprechen konnte, weil sie es rundherweg abgelehnt hat, nicht? Und er ist also ein distanzierter, kritischer Journalist, und das ist die Aufgabe, ist ein Beispiel in der Branche, und davon gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job genauso machen, und das verstehe ich unter gutem Journalismus.
Ja, viele, viele Grüße an dieser Stelle an den geschätzten Kollegen Robin Alexander von der Welt. Peter Stavropi, bitteschön.
Der war Ausbilder in meinem Volontärskurs, witzigerweise, das war 2001 oder so. Zwei Dinge sind mir sehr wichtig gerade. Das eine, sowohl die große Zahl an Flüchtlingen, die 2014, 15, 16 kamen, als auch Corona waren in dem Sinne singuläre Situationen, also Situationen, wie sie vorher noch nicht erlebt worden sind, und haben genau wie die Politik die Medien auch vor wahnsinnige Herausforderungen gestellt. Das heißt, ne, gerade im Medienbereich kann man auch mal, braucht man nur ein bisschen Google benutzen, findet man durchaus auch sehr selbstkritische Aufbereitungen, wie sind Medien mit dem Thema Corona umgegangen. Ne, beim MDR gibt es da was, da findet man eigentlich sehr viele Angebote zu, wo auch Journalistinnen und Journalisten sagen, naja, warte mal, wir hatten die Entscheidung, das kam, wurde uns mitgeteilt, wir hatten selber keine Virologen in der Redaktion. Wir mussten also nehmen, was die Bundesregierung uns mitteilt, und da ging es jetzt auch erstmal darum, Menschenleben mitzuretten. Ist ja auch in dem Moment eine Medienfunktion. Und gleich zu hinterfragen, sind die Entscheidungen, Maske tragen, Lockdown, sind die richtig oder nicht, das haben wir versucht, aber mit welchen Mitteln kann man das als Journalist in dem Moment bewerten, gewichten, kommentieren? Gleiches beim Thema Flüchtlingsankunft, da muss man halt auch sagen, sind die Ausgangslagen unterschiedlich. In Westdeutschland gab es zu der Zeit einen höheren Ausländeranteil. Ne, da gab es auch in den Jahren davor immer wieder auch große Flüchtlingsströme, die zum Teil ankamen, sag ich mal, in den 80ern. Und in Ostdeutschland habe ich immer wieder den Satz gehört, und ich war wirklich bei vielen Veranstaltungen, ich habe viele Anwohnerversammlungen dann im Auftrag der Landeszentrale politische Bildung mitmoderiert, oder ich war später auch bei ganz vielen Bürgerversammlungen, wo es um Aufnahmeeinrichtungen ging, was wirklich, danach hatte ich keine Lust mehr zu moderieren, weil das so gruselig war, was für ein Menschenbild da auch war, dass hier die Ängste größer waren. Und das ist in dem Moment medial, als man am Anfang diese Westlesart nachgebetet hat, ziemlich sicher unterschätzt worden. So, aber man muss festhalten, das ist mir sehr, sehr wichtig, beides waren singuläre Situationen, und der Journalismus war in dem Moment vielleicht überfordert. Und das ist die zweite Botschaft. Leute, die glauben, dass es einen perfekten Journalismus gibt, der genauso, wie es im Lehrbuch steht, die Demokratie die ganze Zeit kritisch durchleuchtet, dem auf die Finger klopft, das noch ordentlich einordnet, dabei aber alle möglichen Meinungsbilder abbildet, ohne jemanden auszugrenzen, und aus Wunsch vieler Leute ja sogar die auch nicht auszugrenzen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also unser aller Freiheit, total kritisch gegenüberstehen und die abschaffen wollen. Diesen Journalismus gibt es nur in der Theorie. Und wenn die Leute glauben, also ja, man kann, Lügenpresse ist ja ein Kampfbegriff inzwischen, man kann glauben, wir brauchen andere Medien, aber man soll sich doch mal bitte ganz genau überlegen, was die AfD macht, ist Sticheln. Der Öffentlich-Rechtliche ist so teuer. Wenn wir die AfD tatsächlich mal, was nicht vorkommen wird, als Bundesregierung hätten und sie das Mediensystem umbauen, haben wir danach nur noch Parteipresse. Das ist das, was die AfD-Wähler wollen, Parteipresse, so wie man das vielleicht aus Ostdeutschland schon kennt. Also, dass man sich mal genau überlegt, was will ich für einen Journalismus? Und das ist jetzt eine Lanze für den Journalismus, den ich vorhin schon prognostiziert habe. Im Lokalen wird es schwierig, wenn nicht sogar ist es fast vorbei. Journalismus wird niemals perfekt sein. Das geht nicht. Man kann nur das berichten, was man belegen kann. Das muss juristisch haltbar sein. Das heißt, ich brauche eigentlich nachweisbar gründliche Quellen, eidesstattliche Erklärungen, bevor ich schreibe, der und der hat das falsch gemacht. Auch da könnte noch mehr passieren, aber das ist ja auch ganz kurzfristig über die Verwaltung damals gekommen. Und im Übrigen muss man sich dann wieder angucken, sind die Menschen eigentlich bereit, diese ganzen großen Zusammenhänge, warum immer mal wieder viele Flüchtlinge kommen, warum irgendjemand eine Grenze aufmacht, dass die loslaufen können, sich anzuschauen. Und da hören die Leute mal auf. Die wollen nun, dass nichts sich verändert. Was naiv ist, weil es wird sich so oder so alles verändern. Und die wollen, dass die Medien kritisch berichten, aber bitte möglichst neutral, ohne Kommentierung. Hä, das geht doch gar nicht. Also es funktioniert nicht, dieses Wunschbild von Medien.
Jasna, unser Thema ist ja heute ja Medien im Osten. Und zur üblichen Lagebeschreibung der Landschaft, der Medienlandschaft im Osten gehört ja dieses, es gibt keine ostdeutschen Leitmedien. Leitmedien ist vielleicht ein etwas altmodischer Begriff, gehört irgendwie so in die alte Bundesrepublik, hat man immer so im Kopf. Aber letztlich bedeutet das da, okay, gut, eine Ausnahme. Ich habe ein Medium gegründet, das nennt sich das Leitmedium für den Wandel. Ich habe diesen Begriff gerne mal in den Osten geholt. Aber letztlich heißt das ja, wenn es so um die großen Würfe geht, die großen Kommentare, die großen Bilder, Entwürfe auch von Zukunft, dann ist der Osten irgendwie doch immer so diesem Fremdblick unterworfen. Ist das so?
Kommt auf die Perspektive an, natürlich. Ich glaube, sie fühlen sich nicht dem Fremdblick unterworfen. Also der Fremdblick, gut, das sind 16 Millionen Ossis und der Rest von 80 Millionen sind Wessis und dann haben wir noch 2 bis 3 Millionen aus Ländern, aus denen sie sagen, dass sie herkommen. Ich denke, der Osten hat vieles, auf das er stolz sein kann und da braucht es auch keinen Herrn Scholz, der hier angereist kommt mit seinen verschwiegenen und verschwundenen Millionen und sagt, ihr könnt das auch selber generieren. Und jetzt hängt aber wieder die Finanzierung, weil die Ampel was falsch kalkuliert hat oder vielleicht wissentlich was falsch kalkuliert hat, hängt jetzt die Finanzierung in großen Strukturwandelprojekten. Vielleicht gibt es doch nicht die 10 Millionen für die Chipfabrik. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die Fachkräfte sind ja aktuell auch gar nicht da. Und keiner weiß so recht, wo sie herkommen sollen. Trotzdem finde ich das gut, dass, weil ich da drin stecke in den Strukturwandelprozessen und das gibt Hoffnung oder sind schöne Sachen, dass halt einfach hier echt tolle Sachen passieren und dass, wenn wir es schaffen, die Leute zu halten und wenn wir es schaffen, neue, frische, kluge Köpfe zu holen, auch internationale, dass das dann hier schon eine Zukunftslandschaft werden kann mit wirklich richtig viel klugen Menschen, die wahnsinnig viel von datenintensiven Studien bis hin zur Weltraumforschung betreiben werden. Die Frage ist nur, ob diese sehr klugen international gesuchten Köpfe dann in ein Klima der Fremdenfeindlichkeit kommen, denn es gibt ja noch sowas wie die New York Times und die BBC und da sind wir eben auch nur in den Nachrichten, wenn es mal wieder einen Nazi gibt und dann ist the bad German is back. Und da ist dann die Frage, ob wir jetzt internationalen Lobbyismus brauchen oder ob wir einfach schonungslose Aufklärung brauchen, härtere Gesetze, mehr Jugendbildung, mehr Medienkompetenz. Wo kommen die Lehrer her? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde, aufzuräumen. Aber ich hatte mir was überlegt im Vorfeld, wo wir eine Handlungsempfehlung vielleicht rausziehen könnten. Wir wirklich, ich glaube, Medienworkshops für junge Menschen verpflichtend in den Schulen. Also es gibt ja schon Diskussionen, ob es Mediennutzung oder Medienkompetenz teilweise als Unterrichtsblöcke geben sollte, mehr als das jetzt ist, mehr als es das jetzt gibt. Und wenn, habe ich mir so auf der Hinfahrt überlegt, weil ich wirklich eine Lösung zum Ende hier haben wollte. Wenn man so in der 8., 9. Klasse anfängt, die Kids loszuschicken, die können schon schneiden, die können ihre TikTok-Sachen, die können ihre Tanzvideos, dann erzählt man kleinen Teams die gleiche Geschichte oder gibt die gleichen Fakten in kurzen Hauptsätzen und sagt, den einen berichtet positiv über Person A und den anderen sagt, man berichtet negativ über Person A. Damit die, und dann andersrum, damit die einfach selber erkennen, wie einfach mit einem Schnitt und mit einer dramatischen Musik der Mensch zu beeinflussen ist. Einfach das, man nennt es Neudeutsch Awareness, dass einfach das Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass jeder manipulierbar ist, jederzeit, wenn man nicht jederzeit alert, also komplett aufmerksam ist und nie aufhört zu hinterfragen. Und ich denke, wir müssen als Journalisten dann von unserer Kernkompetenz oder unserem heiligen Gral nie aufhören zu hinterfragen, einfach in die Bevölkerung dieses nie aufhören zu hinterfragen, intensiv tragen, damit niemand mehr sagen kann, das stand doch in der Springerpresse, das ist richtig, und die andere Seite sagt, das stand bei Springer, das ist natürlich falsch.
Der Osten und die Medien. Woher kommt das Misstrauen und was bringt Verständigung? Sie hörten eine Debatte im Muskauer Salon, aufgezeichnet am 23. November 2023. Im Gespräch waren die Buchautorin Jasna Zajcek, der Medienjournalist Peter Stavovi und der Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, Oliver Haustein-Tesmer. Schnitt und Regie hatte Leo Schöning, Design Anne-Sophie Hussler. Mein Name ist Christine Keilholz. Bis zum nächsten Mal.